Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem Update-Call zu den First Eagle Amundi Fonds. Mein Name ist Leopold Kick, ich bin der Marketing-Manager bei Amundi und ich freue mich ganz herzlich, Sie heute als Moderator durch diese Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Links neben mir auf der Folie sehen Sie es schon, mein heutiger Gast ist niemand anderes als Jan Vormoor. Jan Vormoor ist Senior Investment Specialist bei First Eagle Investments. Jan, schön, dass du heute mit dabei bist. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe natürlich auch für uns alle, dass du uns ein paar spannende Informationen rund um die First Eagle Produkte mitgebracht hast.
Ja, servus Leopold und schönen guten Tag an alle zusammen. Immer wieder eine große Freude, diese Product Calls mit euch machen zu dürfen, besonders mit dir zum ersten Mal. Auch eine sehr große Freude und ich werde versuchen, das so unterhaltsam und so interessant wie möglich in den nächsten 25, 27 Minuten zu gestalten.
Ja, ich glaube, da freuen wir uns alle schon drauf. Jan, bevor ich dir jetzt gleich final das Wort übergebe, möchte ich mit Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, nochmal ganz kurz die letzten organisatorischen Details klären. Ich glaube, Sie kennen sie alle. Die Präsentation und den Audio-Mitschnitt erhalten Sie im Nachgang als Follow-up-E-Mail zugeschickt. Sie können natürlich uns, beziehungsweise in dem Sinne, ich denke eher dem Jan Vormoor, Fragen stellen. Unten rechts im Chatfenster ist auch privat eingestellt. Das heißt, nur wir können die Fragen sehen und nicht die Teilnehmer untereinander. Und alle Informationen zu weiteren Amundi-Veranstaltungen erhalten Sie entweder am Ende des Calls auf unserer Vertriebspartnerseite im Web oder eben auch in unserem Follow-up-E-Mail. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz, bevor wir starten, auf eine Veranstaltung hinweisen, nämlich unseren CIO-Markt-Update-Call, der diesen Donnerstag stattfindet. Und aus gegebenem Anlass haben wir uns dazu entschieden, mit der Anna Rosenberg, sie ist Head of Geopolitics beim Amundi-Institut, den Konflikt in Israel einzuordnen. Ansonsten wird Herr de Kruse, unser CIO, im Endeffekt zu dem Thema auch noch etwas sagen. Moderiert wird das Ganze vom Peter Bartstöber. Also von dem her, sofern Sie da Interesse daran haben, melden Sie sich hierzu auch sehr gerne an. Jan, aber da sind wir jetzt auch schon bei dem Thema. Ich sag mal, volatile Märkte und Probleme. Das Jahr 2023 ist ja eigentlich ganz gut gestartet, doch in den letzten Wochen und Monaten, ja, ist ein bisschen der Wurm drin. Woran liegt's? Was sagt ihr bei First Eagle? Was ist eure Analyse?
Ja, du hast da schon ziemlich recht. Also die ersten paar Monate des Jahres waren doch stark im Rebound-Modus, nachdem wir doch letztes Jahr ein ziemlich volatiles Jahr hatten. Das hat sich jetzt ein bisschen in den letzten Wochen geändert und ich glaube, auch wie ähnlich wie letztes Jahr ist hier der Haupttreiber der Märkte weiterhin die Geldpolitik und besonders die Geldpolitik der Fed. Das longer, higher for longer Sprichwort, das jetzt seit Wochen kursiert, hat doch die Märkte vielleicht leicht überrascht und dadurch, dass die Inflation doch stagniert oder leicht runterkommt, hatten die Märkte doch gewettet, dass die Zentralbanken, besonders die Fed als allererstes vielleicht hier ihrem Erhöhungszyklus drosseln würde. Das ist vielleicht doch nicht der Fall und das spiegelt sich natürlich in den Märkten jetzt wieder. Das hat natürlich ein bisschen Verunsicherung gebracht. Und natürlich auch jetzt in den letzten Tagen mit dem Ausbruch des Krieges zwischen Israel und Gaza und der Hamas ist noch mehr Verunsicherung hier dabei. Interessant ist auf jeden Fall in diesem eigenartigen Marktumfeld, dass wir doch einen sehr, sehr konzentrierten Markt haben. In Amerika machen diese Magnificent Seven, also die Unternehmen wie Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Alphabet und Co. Diese sieben Unternehmen machen soweit dieses Jahr über 90% der Performance des S&P 500 aus. Und das sieht man hier in den Grafiken doch auch ganz eindeutig. Außerhalb dieser begrenzten Anzahl dieser Top-Internetunternehmen geht es dem Markt eigentlich gar nicht so gut. Das spürt man auch in der Industrie. Ich meine, viele Kunden haben heute die Wahl, sie kriegen auf ihrem Bankkonto teilweise 3, 4, 5%, wenn sie in Dollar investieren. Und wenn man sich heute muss man die Märkte anguckt mit 5% ohne Volatilität, ist man ja doch dieses Jahr besser dabei als bei vielen anderen Anlagearten. Ja, das ist kein einfacher Markt und da ist viel Unsicherheit und viel weiterhin Unsicherheit, was die nächsten Monate angeht. Und das spiegelt sich natürlich dann doch klar in den letzten Trends, die wir im Markt gesehen haben.
Danke, Jan. Danke für die Analyse. Gut, jetzt reden wir aber mal über eure Produkte. Wie haben sich eure First Eagle Amundi-Produkte in diesem schwierigen Marktumfeld denn geschlagen?
Ja, natürlich für uns ist es nicht der einfachste Marktumfeld. Wir sind eher konservativ, eher diszipliniert und sehr diversifiziert. Und natürlich diese sieben Top-Unternehmen in Amerika, alle sieben sind echt super Unternehmen, aber viele davon sind doch relativ teuer oder sogar sehr teuer, wenn man an Sachen wie Nvidia denkt oder Tesla. Das sind Unternehmen, die wir halt nicht im Portfolio haben. Und wenn man sich zum Beispiel den International Fonds anguckt, der mit 5,4% doch eine relativ respektable Performance dieses Jahr registriert soweit. Einfach dadurch, dass wir da untergewichtet sind, dass wir diese Unternehmen teilweise nicht im Portfolio haben. Wir haben zwei Microsoft, wir haben zwei Alphabet, aber da sind wir untergewichtet, einfach weil wir diversifiziert sind. Und dadurch zum Beispiel ist unsere Aktienquote unter dem MSCI World. Nehmen wir diese Unternehmen raus aus dem Analyse, würden unsere Aktien outperformen, aber das ist jetzt nicht der Fall. Nur Meta, wo wir übergewichtet sind, weil wir letztes Jahr da sehr stark zukaufen konnten, als Meta sehr, sehr günstig wurde. Das ist ein positiver Beitrag, aber allgemein, das hat uns noch ein bisschen belastet. Aber insgesamt im Vergleich zur Konkurrenz sehen wir doch ganz gut aus. Beide Fonds sind weiterhin mit den Besten in ihrer Peergruppen. Das sieht man zum Beispiel auch auf den Morningstar-Quartilen. Also insgesamt relativ okay, aber natürlich nichts Berauschendes.
Jan, du hast gerade schon gesagt, es ist jetzt nicht das einfachste Marktumfeld für euch. Bringen wir es mal auf den Punkt. Was war gut, beziehungsweise was waren eure Performance-Treiber und was ist nicht so gut gelaufen?
Ja, wir haben es schon leicht angesprochen auf der Aktienseite. Also die Tatsache, dass wir untergewichtet sind auf der Wachstumsseite, die da sehr stark outperformt seit Anfang des Jahres, das hat uns natürlich ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Wir sind weiterhin im International Fonds leicht Value übergewichtet, einfach aus Bewertungsgründen. Im Income Builder sogar viel mehr, weil der Income Builder natürlich als Einkommensorientierung nur Dividendenaktien in den Portfolien haben und da sind natürlich die Tech-Werte stark, stark untergewichtet. Gold hat auch in den letzten Wochen gelitten, auch wenn es jetzt seit 2, 3 Tagen einen Rebound aufgelegt hat mit dem, was im Mittleren Osten passiert, was uns auch wieder erinnert, warum man Gold in Portfolios hat. Wenn solche Krisen mal passieren, dann hilft Gold meistens ganz gut. Aber in den letzten Wochen war Gold auch stark unter Druck, dadurch, dass die Realzinsen gestiegen sind im Markt und Gold ist natürlich sehr stark in Wert korreliert zu Realzinsen. Das hat die Goldpreise unter Druck gebracht. Also sowohl die Aktienseite wegen der Untergewichtung auf der Wachstumsseite und die Gold-Exposure erklären wirklich, warum wir nicht ganz so gut performen wie die Märkte zum Beispiel. Im Income Builder muss man doch sagen, hat unsere Bond-Exposure sehr gut funktioniert. Wir sind ja weiterhin stark untergewichtet im Bond-Bereich. Und was wir im Bond haben, sind sehr kurzfristig orientierte und relativ hochqualitative Unternehmen. Und da sind wir zum Beispiel mit positiven Absolute Returns unterwegs dieses Jahr, wenn die meisten Bondfonds doch im negativen Bereich schon wieder liegen seit einigen Wochen.
Jan, danke schön. Ich meine, euer Ansatz ist ja der, dass ihr einen ganz klaren Value-Ansatz fahrt mit Stockpicking inklusive. Wie ist es denn jetzt aktuell in diesem Marktumfeld? Das müsste euch ja eigentlich zugutekommen. Habt ihr quasi bei dem Income Builder und bei dem International Fund wieder angefangen zu kaufen?
Ja, also der Trend ist wieder auf der Einkaufsseite. Aber insgesamt, wenn man sich über das ganze Jahr hinweg guckt, sind wir eigentlich relativ stabil. Wir waren Anfang des Jahres Nettokäufer von Aktien. Wir haben auch angefangen, leicht Anleihen zu kaufen. waren aber dann die meiste Zeit des Jahres eher Nettoverkäufer von Aktien, aber auch nur marginal. Und jetzt seit einigen Wochen wieder eher auf der Einkaufsseite unterwegs. Aber insgesamt ist es eher ein Umfeld, wo wir geduldig sind. In dem Sinne, dass ungefähr 2/3 unserer Aktien wurden weder gekauft oder verkauft. Die sind einfach stabil geblieben, weil die Bewertungen nicht mehr ganz so interessant sind wie letztes Jahr natürlich. Aber die, wie wir es ja vorher gesehen haben, die Märkte sind ja sehr konzentriert gestiegen. Das heißt, die viele Unternehmen sind jetzt so ein bisschen in so einem Hold, in so einem Halten-Modus, wo sie nicht günstig genug sind, um Neukauf, also Zusatzzukäufe zu erledigen, aber auch nicht teuer, dass wir da anfangen, unsere Gewinnmitnahmen zu machen. Also insgesamt ein recht stabiles Jahr, und das sieht man auch in der Portfolio Turnover, in der Umschlagquote des Portfolios beim International Fonds über die letzten 12 Monate liegt bei knapp 7%. Das ist unterdurchschnittlich. Wir haben ja eine durchschnittliche Anlagedauer von 10 Jahren in den Unternehmen, in unseren Portfolios. Das ist normalerweise im Durchschnitt haben wir 10% Turnover im Jahr im International Fonds. Jetzt sind wir zurzeit bei 7. Das zeigt, dass wir doch eher geduldig sind und nicht sehr viel getan haben. Aber natürlich gibt es hier und dort ein paar Opportunitäten. Da können wir doch gleich nochmal drüber reden. Und falls die Märkte weiterhin was sich der Trend weiterhin in Richtung Süden nach unten bestätigt, dann würden wir natürlich sehr schnell auch mehr Opportunitäten finden und aktiver auf der Einkaufsseite sein.
Okay, Jan, also du sagst, ihr seid einigermaßen stabil. Wenn ich mir jetzt aber im Endeffekt hier in dem Schaubild ganz hinten anschaue, 9 vollständig liquidierte Aktienpositionen oder 7 vollständig liquidierte Aktienpositionen. Was bedeutet dann jetzt eure aktuelle Aktivität für, ich sag mal, die Portfoliostruktur oder vor allem auch die Positionierung der Fonds?
Ja, insgesamt sind die Portfolios weiterhin relativ defensiv strukturiert, also defensiv zum eigenen Vergleich, zum eigenen historischen Vergleich. Der National Fonds zum Beispiel mit 75% Aktienexposure ist doch unterdurchschnittlich auf der Aktienseite unterwegs. Der historische Durchschnitt dort ist da eher bei 82%. Das spiegelt sich ganz besonders auf der Goldseite wieder. Wir sind da weiterhin ziemlich übergewichtet, historisch gesehen, mit knapp 14% Exposure im Goldbereich. Wir glauben weiterhin, dass die erhöhten Zinsen in einer hochverschuldeten Welt einfach Probleme bereiten werden. Und das haben wir am Anfang des Jahres mit den Banken ja schon gesehen. Die Wahrheit ist, dass es wahrscheinlich auch demnächst irgendwo Probleme in der Realwirtschaft es geben wird. Es gibt viele hochverschuldete Unternehmen, die bisher über die Runden gekommen sind, weil sie sich sehr günstig refinanzieren konnten. Das ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so der Fall. Also da wollen wir doch weiterhin vorsichtig sein. Auch das geopolitische Bild, wie wir es jetzt diese Woche auch wieder gesehen haben, leider, ist auch sehr fluid, ist auch sehr angespannt. Also wir wollen da weiterhin relativ viel Gold in unseren Portfolios haben. Das ist auch beim Income Builder der Fall, mit knapp 9%. Da ist auch weiterhin ziemlich übergewichtet. Wir sind auch weiterhin defensiv auf der Bond-Seite. Wir haben zwar angefangen, ein bisschen Bonds zu kaufen, besonders dann auf der Staatsanleihenseite, weil es gibt ja jetzt doch Yields, die interessanter sind. Aber doch weiterhin sind wir dort relativ defensiv in dem Sinne, dass wir keine große High-Yield-Exposure haben im Portfolios, beim Income Builder und auch die Durationsprofil. Wir haben da eher so 2-3 Jahre Jahrespapiere gekauft, also mit limitierten Durationen, weil wir dort einfach das beste Yield mit dem geringeren Risiko bekommen. Insgesamt doch relativ defensiv aufgestellt, weiterhin Übergewicht Value, nicht mehr ganz so stark wie noch vor 2 Jahren, weil wir letztes Jahr ja auf der Growth-Seite stark einkaufen waren, als es doch viele Schnäppchen gab. Aber insgesamt weiterhin Value übergewichtet, untergewichtet Amerika wegen dem Wachstumsunternehmen und leicht übergewichtet in Europa, Asien. Und wir haben auch in den letzten Jahren weiterhin angefangen, Opportunitäten in den Emerging Markets zu finden.
Jan, danke dir. Dann lass uns doch bitte aber auch direkt nochmal über die Top-10-Positions sprechen, wenn du das ja schon angeschnitten hast. Genau, ja.
Genau. Ja, da gibt es keine großen Veränderungen, würde ich mal so sagen. Die meisten Unternehmen, die Sie sehen, sind schon seit längerer Zeit im Top-10-Bereich dabei. Anfang des Jahres war ja Meta wieder in den Top-10 auch drin, da wir ja letztes Jahr doch starke Zukäufe gemacht haben. Da haben wir leichte Gewinnmitnahmen gemacht dieses Jahr, und deswegen ist es gerade unter den Top-10 beim International Fonds. Meta ist nicht im Income Builder, weil Meta natürlich keine Dividenden auszahlt. Was man hier aber natürlich auch sieht, ist so ein sehr diversifiziertes Portfolio an sehr hochwertigen Unternehmen, die sehr stabile Erträge generieren können und auch in einem schwierigeren Umfeld weiterhin eigentlich gut performen wollen. Was klar ist heute, wir sind stark untergewichtet in sehr zyklischen Unternehmen und haben wirklich einen Fokus auf Unternehmen, die keine Schulden haben auf der Aktienseite, die sehr stark dominante Wettbewerbspositionen haben mit sehr viel Free Cashflow und weiterhin relativ gut und günstig bewertet sind.
Jan, du hast jetzt gerade schon kurz ein Thema angeschnitten, auf das ich gleich gerne mal eingehen möchte. Du hast schon gesagt, dass im Endeffekt die Unternehmen, die verschuldet sind, sich in der letzten Zeit doch noch ganz gut refinanzieren konnten. Jetzt haben wir aber im Endeffekt natürlich die steigenden Zinsen oder beziehungsweise Zinsen auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wie beeinflussen die eurer Meinung nach die Märkte und wo geht das hin? Was glaubt ihr?
Also natürlich haben wir keine Kristallkugel, aber wie schon vorhin angesprochen, die Wahrheit ist, die meisten Unternehmen und besonders die meisten Staaten, weil ich meine, die hohe Verschuldungsquote ist besonders auf der Staatenseite heute, im Durchschnitt sind die Unternehmen heute nicht viel mehr verschuldet als historisch gesehen, aber die Staaten sind auch extrem hoch verschuldet. Aber allgemein die Orte, wo viel Schuldenlast liegt, bisher konnten sie sich sehr günstig refinanzieren. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Konsequenzen wird man aber erst in den nächsten Jahren sehen, weil zum Beispiel Amerika musste dieses Jahr nur 5%, knapp über 5% seiner Schulden refinanzieren mit höheren Zinsen. Aber jedes Jahr kommt halt einfach mehr drauf zu. Und das heißt, die Tilgungslast wird als stetig höher werden. Und das wird auch bei vielen Unternehmen, besonders falls die Wirtschaftsleistung doch stagniert oder sogar in rezessionären Umfeld gehen wird. Das ist für die Hochverschuldungsunternehmen wird das sehr, sehr kompliziert dann. Aber auch für die Staaten, hier kommen noch sehr, sehr schwere Zeiten vor uns, wo schwierige Entscheidungen getroffen werden, besonders in Amerika, wo die Schuldenlast sehr hoch ist und wo wir jetzt nächstes Jahr erst einen Präsidentenwahlkampf vor uns haben, wo wahrscheinlich die ausgehende Regierung nicht da anfangen wird, die Schulden runterzudrosseln oder die Steuern hochzuziehen. Das heißt, irgendwann wird es auch in Amerika auf der Politikseite sehr knapp da. Die Tilgungslast ist heute schon höher als das Militärbudget. Wenn es so weitergeht, es gibt hier keine goldene Antwort. Entweder muss Amerika mehr Inflation akzeptieren, oder muss die Ausgaben runterbringen oder er muss einfach höhere Steuern haben. Und all das in einem sowieso schon sehr komplexen politischen Umfeld, wo sehr wenig Kompromissbereitschaft ist und sehr viele soziale Spannungen existieren, wird das keine einfache Sache. Und das wird sehr interessant, das zu verfolgen. Und deswegen, wie schon angedeutet, sind wir der Meinung, dass in einer Welt, die nach 10 Jahren mit freiem Geld überflutet worden ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass schlechte Kapitalallokationsentscheidungen in den letzten Jahren in den nächsten Jahren zu Unfällen führen werden, doch relativ groß. Wo, was, wann genau, keine Ahnung, wie gesagt. Aber aus diesen Gründen wollen wir einfach weiterhin defensiv sein und doch eine hohe Goldexposure haben. Und Gold ist ja relativ günstig. Wir haben es ja hier auf einer Grafik. Wenn man den Goldpreis im Vergleich zum MSCI World sich anguckt, sind wir doch weiterhin in sehr unterdurchschnittlichem Niveau von der relativen Bewertung gesehen. Nicht ganz so günstig wie Ende der 90er, Anfang der 20er, Anfang des Jahres 2000, aber da ist auf jeden Fall mittelfristig ein interessantes Potenzial, was die Performance von Gold angeht. Weil im Endeffekt entweder wird die Welt mit mehr Inflation leben müssen, mit mehr, und das heißt, der Goldpreis müsste irgendwann mal doch davon profitieren, wie in den 70er und 80er Jahren, wie wir es hier gesehen haben. Oder wir werden doch in eine Rezession landen und die Zinsen müssen runtergehen. Und da müsste Gold auch stark profitieren. Also wir sind eher positiv aufgestellt, was Gold angeht und glauben, dass es im heutigen Umfeld doch sehr viel Sinn macht, da leicht übergewichtet zu sein.
Danke, Jan, für deine Aussagen. Ein weiterer Effekt von hohen Zinsen sind ja auch die sinkenden Immobilienpreise. Der Sektor steht ja aktuell sehr oft in der Zeitung, jetzt auch nicht unbedingt mit positiven Schlagzeilen. Wie seht ihr den Sektor und konntet ihr da mal positiv gesehen ein paar Schnäppchen machen?
Ja, du kennst uns ziemlich gut, weil wir verfolgen natürlich hier die Lehren von Benjamin Graham und Warren Buffett und der Graham als er der Professor für Value Investing an der Columbia Universität war, hat immer gesagt, sucht nach den Unwanted, Unloved und Ugly. Das ist, wo ihr super Schnäppchen finden könnt. Und das ist zurzeit wirklich der Fall im Immobilienmarkt. Alle wollen raus, alle wollen verkaufen. Und meistens passiert das in einem indiskriminierten Art und Weise, dass man verkauft egal was, ohne genau zu sehen, was es überhaupt ist. Und ein gutes Beispiel ist, was wir gerade zurzeit in London sehen. In London hat so ein Spezialfall, wie anderswo auf der Welt gibt es höhere Zinsen, die natürlich auf dem Markt negativen Druck ausüben. Aber dazu gibt es noch den Brexit, wo das natürlich auch eine negative Dynamik in den Büro in den Büroimmobilien bedeutet. Und besonders in London ist davon betroffen Canary Wharf. Also für die von Ihnen, die London ganz gut kennen, Canary Wharf ist seit 20 Jahren so die Haupt-New City of London. Das ist dort, wo die ganzen Großbanken ihre Hochhäuser aufgebaut haben, um aus der City rauszugehen, weil es einfach günstiger war, dort zu mieten. Das Problem ist, dass jetzt post-Covid eigentlich keiner mehr hin will. Weil es ist natürlich ganz im Osten von London und die meisten Leute, die in Finanzen arbeiten und ganz gut Geld verdienen und ihre Kinder in guten Schulen und in guten Nachbarschaften leben wollen und gute Schulen tun wollen, die leben alle im Westen von London und nicht im Osten von London. Und da jetzt mit dem U-Bahn-System in London, die auch eine relative Katastrophe ist, darüber zu kommen, das ist nicht ideal. Und deswegen sitzen diese ganzen Büroräume natürlich ziemlich leer. Und das übt noch viel höheren Druck auf den gesamten Immobilienmarkt in London. Und das hat dazu geführt, dass wir ein neues Unternehmen ins Portfolio reinbringen konnten. Das heißt Derwent London. Derwent ist der größte Büroimmobilienunternehmen in London. Aber wir haben nichts in Canary Wharf. 99% deren Büros sind hochwertige, alte Gebäude, die renoviert worden sind, die im Zentrum der Stadt und besonders im Westen der Stadt liegen. Und das sind natürlich einmalige Locations. Und wie Sie wissen, im Immobiliengeschäft ist alles immer nur Location, Location, Location. Und das sind wirklich Sachwerte, die einfach nicht repliziert werden können. Da gibt es keine Baufläche, da wird nichts gebaut. Und das sind echt einmalige Immobilien, die wir jetzt sehr, sehr günstig über dieses Unternehmen kaufen konnten. Das ist ein erstes interessantes Beispiel, das ist neu im Portfolio. Ein zweites Beispiel ist in Amerika. Da geht es den Immobilien auch den Berg runter und die Immobilienindustrie ist ja die schlechteste performende Sektor im MSCI World seit Anfang des Jahres, aus guten Gründen, mit den höheren Zinsen. Dort haben wir ein neues Unternehmen auch ins Portfolio gebracht, das heißt Extra Storage Space. Das ist die Nummer 1 in Amerika für Self-Storage-Einheiten und auch der größte Immobilienverwalter im Self-Storage-Space in Amerika. Und das ist ein sehr interessantes Business. Erstens, es ist nicht sehr sensibel an sich zu Zinsen, weil die Leute kaufen nicht, um hier wieder Immobilien zu verkaufen. Das sind Lageeinheiten, die vermietet werden und weil einfach Leute umziehen und dann keinen Platz haben. Ich zum Beispiel bin ja vor 7 Jahren aus Paris nach New York gezogen und habe damals auch in Paris so eine Lagerfläche gemietet, weil ich wusste nicht, wie viel Platz ich in New York hätte. Dort ist ja Immobilien ziemlich teuer. Da habe ich meine Sachen da teilweise liegen lassen und tja, die liegen da immer noch 7 Jahre später. Und jetzt dadurch, dass wir auf diese Industrie fokussiert haben, habe ich ein bisschen nachgeguckt und mir ist aufgefallen, dass ich jetzt dreimal so viel pro Monat zahle wie noch vor 7 Jahren und mir war das gar nicht bewusst, weil es alles automatisch von meinem Konto abkommt. Also ein sehr interessantes Geschäft mit Skalen- und Netzwerkvorteilen, wo die Kunden einfach ziemlich preisunsensibel sind, weil sind wie ich, viele Leute sind einfach zu faul, sich darum zu kümmern, das wieder rauszubringen, muss man sich zu Hause sich nochmal alles ändern oder neues Haus suchen, um da Platz zu finden. Also ein sehr interessantes Geschäft, das jetzt unter Druck gekommen ist, weil es im Immobilienbereich ist, aber eigentlich nicht die gleiche Dynamik hat wie Büroimmobilien oder Geschäftsimmobilien oder sowas.
Super interessant, Jan, die klassische Abonnementfalle. Wer kennt sie nicht?
Ja.
Du, wir haben nicht mehr lang Zeit. Ich möchte aber gerne mit dir noch über zwei Themen sprechen, die mir besonders auch am Herzen liegen. Erstes Thema, und da wirklich bitte kurze Antwort, dass wir es noch schaffen, ist das Thema Euro-Dollar-Wechselkurs. Der Dollar hat wieder stark im Vergleich zum Euro zugenommen. Welche Anteilsklasse sollte man hier nehmen? Hedged, unhedged? Wie stehst du dazu oder was sagst du?
Ja, also ich bin, wie schon öfters gesagt, besonders für unsere Fonds eigentlich ziemlich der Meinung, dass strukturell die ungehedgte Version viel besser ist, weil man zahlt sonst 2% pro Jahr, um sich vor Volatilität abzuschützen, die nicht notwendig ist. Unsere Portfolios sind sehr diversifiziert. Wir haben ja Gold, das negativ gegen den Gold-Dollar korreliert ist und so Sachen. Also ich würde strukturell sagen, eher die ungehedgte. Aber natürlich, wenn man sich jetzt mal hier den historischen Wechselkurs anguckt zwischen Euro und Dollar, macht es schon Sinn, wenn der Dollarkurs bei der Euro-Dollar-Kurs bei Parität ist oder sogar drunter. Da kann man natürlich auch taktisch mal diese Gewinnmitnahmen auf der Währungsseite absichern und da die gehedgte sich zumindest für einen gewissen Zeitraum angucken. Vielleicht nicht das ganze Investment, aber für einen Teil des Investments, das könnte schon Sinn machen. Also je näher wir zur Parität kommen, ist die gehedgte Anteilsklasse natürlich interessant. Aber man muss immer im Kopf behalten, man zahlt da ungefähr 2% pro Jahr im Durchschnitt an Absicherungskosten. Also das ist schon heftig.
Danke für deine ehrliche Einschätzung. So, jetzt sind wir quasi schon beim Schluss, Jan, aber ich habe noch eine Bitte an dich. Ich würde dich bitten, noch zwei Sätze zu eurem anderen Fonds, zu eurem nachhaltigen Fonds zu verlieren. Der hat ja vor kurzem dreijähriges Bestehen gefeiert. Das ist richtig, oder?
Ja, genau. Also wir haben einen dritten Buben im Bunde, und zwar unseren First Eagle Harmonic Sustainable Value Fonds. Der ist jetzt seit dem letzten Mal 3 Jahre alt. Der verfolgt den gleichen strukturell Ansatz wie den National Fonds. Das heißt, Aktien, Gold und Kasse mit Kapitalwachstumsziel, aber es ist Artikel 8. Er hat das belgische ESG-Labels towards Sustainability. Wir arbeiten am FNG-Siegel zurzeit. Der Fonds ist 5 Sterne bei Morningstar. Kleiner Unterschied ist, dass er wegen einer sehr disziplinierten Nachhaltigkeitskriterien, die wir hier verfolgen, hat eine sehr, sehr hohe Carbon Exposure, ist ein bisschen konzentrierter, nur 70 Titel und nicht die 130, 150 beim International Fonds. Er ist auch jetzt ein globaler Aktienfonds. Wir haben hier die Kassenquote auf 10% gecapped, und dadurch, dass wir nur in Goldminen Aktien investieren und nicht in physisches Gold, ist es ein echter defensiver globaler Aktienfonds und kein Mischfonds wie der National Fonds, also ein interessantes Produkt. Wir freuen uns, das hier in Deutschland demnächst auch an den Markt zu bringen.
Jetzt waren es dann zwar doch mehr als 2 Sätze, aber Jan, es sei dir vergönnt. Ja, Jan, vielen herzlichen Dank für deine Erläuterung, für deine Insights. Super spannend. Hat mich wirklich gefreut, dass du heute wieder mit dabei warst und natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch den ein oder anderen guten Punkt zu den Fonds mitgegeben hast. Vielen herzlichen Dank von meiner Seite an dich. Sehr verehrte Damen und Herren, jetzt sind wir kurz vorm Ende wirklich tatsächlich noch kurz 2 Informationen zu unseren Veranstaltungen. Wie bereits anfangs erwähnt, unser CIO-Markt-Update-Call diesen Donnerstag. Ja, in Anbetracht der Themen in Israel werden wir mit unserer Head of Geopolitics, Anna Rosenberg beim Amundi-Institut, diese Situation einordnen, haben dann unseren CIO Thomas Kruse und die bekannte Gründerin Franzi Kühne noch zu Gast, die im Endeffekt auch nochmal auf den Wirtschaftsstandort Deutschland schauen wird. Nächste Woche Dienstag, den 17. Oktober um 13 Uhr, findet wieder unser Update-Call statt und dieses Mal zu den Amundi-ETFs. Und ich werde Thomas Meyer zu Drewa, Leiter des öffentlichen Vertriebs bei Amundi-ETF, zu Gast haben und wir werden über das thematische Investieren mit ETFs sprechen. Also verpassen Sie das auch nicht. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, einen weiterhin angenehmen Dienstag zu wünschen. Machen Sie es gut. Ich freue mich, Sie auch beim nächsten Mal wieder willkommen zu heißen. Und viele Grüße aus München.